Guten Morgen, ihr geliebten und erwählten Kinder Gottes. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Am Anfang der Predigt möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das viele Gute, das wir schon von dir gehört haben und wahrnehmen konnten in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, dass du versprochen hast, hier unter uns gegenwärtig zu sein. Und ich bitte dich, dass du diese Predigt auf deine ganz eigene Weise gebrauchst, um jeden, der hier im Raum ist, ins Herz zu sprechen, ihm das zu sagen, was du zu sagen hast, dass dein Name groß werde. Amen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das gucken wir uns erstmal an. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Plakat kennt. Mindestens zwei dieser Plakate hängen auf dem Parkplatz von Kaufland. Dieses Bild gehört zu einer Kampagne des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und vielleicht können wir mal das zweite Bild sehen. Tadam. Wenn man diesem QR-Code folgt, dann landet man auf der Seite des BBK und kann dort unter anderem folgenden Text lesen. Für alle Fälle vorbereitet? Im Notfall zählt jede Sekunde. Hand aufs Herz, sind Sie fit in puncto Notfallvorsorge? Haben Sie einen Vorrat zu Hause, wenn draußen ein Sturm tobt? Sind Ihre wichtigsten Dokumente griffbereit, wenn ein Feuer oder eine Bombenentschärfung Sie aus dem Haus zwingen? Die Corona-Pandemie hat vielen Menschen ins Bewusstsein gerufen, Notfallvorsorge geht uns alle an. Katastrophen wie Unwetter, Überschwemmungen oder Stromausfälle machen deutlich, dass wir auch in einem sicheren Land wie Deutschland nicht vor Katastrophen gefeit sind. In solchen Situationen ist es gut zu wissen, was zu tun ist. Denn Krisen und Katastrophen können uns jederzeit auf die Probe stellen und nicht immer können die Rettungskräfte sofort zur Stelle sein. Deshalb kommt es darauf an, dass jeder und jeder Einzelne sich selbst und anderen helfen kann. Soweit das Bundesamt. Dankeschön, das Bild brauchen wir nicht mehr. Das Bundesamt bietet viele gute Ratschläge und Tipps an, sodass sich jede und jeder optimal vorbereiten kann. Darum wird es in der Predigt nicht gehen. Das ist Job vom Bundesamt. Allerdings möchte ich euch den Text gerne nochmal in abgewandelter Form vorlesen. Für alle Fälle vorbereitet. Im Notfall zählt jede Sekunde. Hand aufs Herz. Bist du fit in puncto Notfallvorsorge? Hast du einen Vorrat zu Hause, wenn draußen ein Sturm tobt? Sind deine wichtigsten Dokumente griffbereit, wenn dein innerer Mensch gefährdet ist, wenn dein Glauben ins Wanken gerät, deine Seele erschüttert wird? Denn Krisen und Katastrophen können dich jederzeit auf die Probe stellen. Und nicht immer können Rettungskräfte sofort zur Stelle sein. Deshalb kommt es darauf an, dass jeder und jeder Einzelne sich selbst und anderen helfen kann. Gott ist dein Leben wichtig. Noch wichtiger als dein Leben ist ihm dein geistliches Leben, dein innerer Mensch. Das wird auch deutlich, wenn Jesus 5. Mose 8, Vers 3 zitiert. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. So sagt es Jesus. Und es wird auch in der Geschichte von Martha und Maria deutlich, die wir eben gehört haben. Den Predigttext, den wir ja auch schon hören konnten und den uns junge Menschen vorgetragen haben, nichtsdestotrotz wurde er von einem alten Menschen geschrieben. Und dieser Mensch steckt in einer Krise. Das geht eindeutig aus dem Text hervor. Er hat nicht mehr die Kraft, er hat auch nicht mehr den Einfluss vergangener Zeiten. Er erlebt Anfeindungen. Doch er kennt aus seinem langen Leben einen Zufluchtsort. Und er weiß auch, wie er an diesen Ort gelangt. So gesehen ist er für alle Fälle vorbereitet. Hört noch einmal selbst, was er so zu sagen hat. In Klammer auf, ich benutze für die Bibelzitate die Basisbibel. Wie bei Psalmen üblich sind die Texte oft sehr schwer zu übersetzen, weil das Lyrik ist, weil das Dichtung ist. Also nicht wundern, wenn das in einer anderen Übersetzung etwas anders klingt. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern zu keiner Zeit. Befreie und rette mich, du bist doch gerecht. Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Erstens, für alle Fälle vorbereitet. Kann man sich überhaupt für alle Fälle vorbereiten? Ich persönlich sage, nein, das kann man gar nicht wirklich. Das ist für uns Menschen eine Nummer zu groß. Auf alle Fälle. Was bitteschön soll das denn heißen? Die Unmöglichkeit, sich auf alle Fälle vorzubereiten, gilt meines Erachtens für das körperlich-biologische Leben genauso wie für das geistliche Leben. Es geschehen Dinge, die sprengen unsere Fantasie. Und dann ist da ja auch noch diese Spannung zwischen dem geistlichen Leben und dem irdisch-körperlichen Leben, die so eng miteinander verbunden, die ineinander verzahnt sind. Denn das neue Leben, das geistliche Leben, findet ja nun mal in diesem alten Körper statt. In der Bergpredigt, wir haben das eben von Olaf schon gehört, fordert Jesus seine Jünger auf, sich um Essen und Sorgen keine Sorgen zu machen. Ihr Leben soll sich nicht um diese Dinge drehen. Warum? Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch das alles schenken. Die Antwort Jesu ist nicht, ihr braucht kein Essen, ihr braucht kein Trinken. Es ist nicht wichtig für euer Leben, sondern sie ist, vertraut mir. Im Vertrauen auf mir könnt ihr euch an dieser Stelle entspannen und locker machen. Denn ich, Gott, weiß. Der Dichter des Psalms, es ist unbekannt, wer ihn geschrieben hat, hat sich sein ganzes Leben lang vorbereitet, vermutlich nie mit dem Gedanken, sich überhaupt vorzubereiten. Es hat sich so ergeben. Er hat in seinem Leben Routinen und Rituale entwickelt. Dadurch bereitet er sich vor. Er weiß, wie er sich zu Gott flüchten kann. Er weiß, welche Worte ihm gut tun, welche Orte besonders wertvoll für ihn sind. In guten und in schlechten Zeiten hat er einen engen Kontakt zu Gott gepflegt. Vielleicht kann man es so sagen, dass er tatsächlich zeitlebens an dieser Beziehungspflege zu Gott gearbeitet hat. Und Beziehungspflege, das weiß zumindest theoretisch jeder, geht nicht ohne Zeit. Zeit für Gott bedeutet automatisch weniger Zeit für was anderes. Denn Zeit ist eines der begrenzten Güter, die wir so haben. Und auch das sehen wir sehr schön in der Geschichte von Martha und Maria. Maria hat sich entschieden, zu Jesu Füßen zu sitzen. Damit nimmt sie in Kauf, dass sie nicht gleichzeitig ihrer Schwester helfen kann. Sie nimmt in Kauf, dass ihre Schwester enttäuscht ist. Sie nimmt in Kauf, dass die Gäste nicht optimal versorgt werden zu Hause. Sie nimmt in Kauf, in einen schlechten Ruf zu geraten. Sie ist bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und Jesus? Jesus bestärkt sie in diesem Verhalten. Der Psalmdichter schreit, ja, du bist mein Fels und meine Burg. Es wird deutlich, er braucht in dieser konkreten Situation einen Zufluchtsort. Und er entscheidet sich für den sicheren Platz, für den er sich schon vor vielen, vielen Jahren entschieden hat. Den er damals schon ausgewählt hat, den er kennt und er sucht ihn wieder auf. Du bist meine Hoffnung, mein Herr. Von meiner Jugend an, Herr, bist du der Grund für meine Zuversicht, schreibt er in Vers 5 und in Vers 7. Was ich erlebte, brachte viele zum Erschrecken. Aber du warst für mich eine starke Zuflucht. In seinem Leben gibt es gebahnte Wege zu Gott, ausgetretene Pfade, die sich auch in Zeiten der Dunkelheit finden und begehen lassen. So gesehen ist der Beter vorbereitet. Und doch gibt es Schicksalsschläge, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Ich hatte das eben schon mal ganz kurz gesagt. Ein tödlicher Unfall, eine vernichtende Diagnose, Verrat in engen Beziehungen. Und er schreibt, viel Not und Unglück hast du mich erfahren lassen. Nun schenkt mir wieder Lebensmut und führe mich herauf aus den Fluten der Unterwelt. Lass mein Ansehen wachsen, wende dich mir zu und tröste mich. Vers 20, 21. Wir können uns nicht auf alle Fälle vorbereiten. Dann würde unser Leben von der Sorge und der Angst, was Olaf am Anfang beschrieben hat, dann würde es von Sorge und Angst bestimmt werden, wenn wir uns auf alles vorbereiten wollen. Weil immer die Frage läuft, was habe ich noch vergessen, was muss ich noch tun? Reichen die 50 Liter Wasser im Keller wirklich aus, wenn der Strom eine Woche ausfällt, oder sind nicht 70 besser? Es gibt keine Ruhe, es gibt kein Ende. Wir können uns nicht auf alles vorbereiten. Und das haben wir auch überhaupt nicht nötig. Wir haben es nicht nötig, uns auf alle Fälle vorzubereiten, denn wir haben einen himmlischen Vater, der weiß, was wir brauchen. Er ist vorbereitet. Er hat ein offenes Ohr für uns. Bei ihm können wir uns anlegen, können unseren Schmerz rausschreien oder leise weinen. Er wird trösten. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Jesaja 66, 13. Wir bereiten uns vor und vertrauen. Er ist vorbereitet und weiß. Und so, mit beidem, sind wir für alle Fälle vorbereitet. Zweitens, ich und du. Der Beter ist mit Gott vertraut. Die beiden haben eine jahrelange enge Beziehung miteinander. Dabei ist für den Beter absolut klar, sie sind ungleiche Partner. Er ist ein Mensch, der Hilfe braucht, und sein Gegenüber ist der allmächtige Gott. Die Bitten um Hilfe, Rettung, Schutz, Gerechtigkeit, Zuwendung, Trost, die machen das ungleiche Verhältnis deutlich. Der Mensch braucht Gott. Der Beter erlebt, dass er im Alter sogar noch mehr auf die Güte Gottes angewiesen ist als jemals zuvor. Jetzt, wo ich alt bin, lass mich nicht fallen. Jetzt, wo meine Kräfte abnehmen, lass mich nicht im Stich. Vers 9. Er macht die Erfahrung, die schon viele älter werdende oder alt gemacht haben und die noch viele machen werden. Das sind die Jüngeren, die jetzt bestimmen und gestalten wollen. Und da ist es ja auch gut, Dinge abgeben zu können, zurücktreten zu können. Das ist ja gut und das ist auch schön. Aber es geht oft so Hand in Hand mit diesem Abgeschobenwerden. Es fügt sich so ineinander, freiwillig zurückzutreten und die anderen sagen, ein Glück ist endlich weg. Und das Erleben, dass man in Rente geht und nach einem halben Jahr zurück in die Firma kommt und einen keiner vermisst und keiner mehr braucht und sich viele gar nicht mehr an einen erinnern. Und dann kommt die bohrende Frage, was bin ich überhaupt noch wert? Diese Erfahrung, vergessen zu werden, ist schmerzhaft. Und dann taucht die Frage auf, vergisst mich Gott auch? Spiele ich für Gott noch eine Rolle, wenn ich nichts mehr leisten kann? Vielleicht nicht mal mehr beten, weil ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann? Weil meine Gedanken verwirrt sind? Vergisst mich Gott und lässt er mich im Stich? Doch all das ist nur ein Teil dieses Ichs. Der Mensch, der Beter, der uns hier begegnet, der Vorbereitete, hat noch viel mehr zu bieten, außer diesen Zweifeln, außer diesen Fragen, außer diesem umkämpften Leben. Und es scheint fast so, als hätte er die Worte Jesu gekannt und danach gehandelt, sein Leben danach ausgerichtet, strebt vor allem nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Der Beter hat in seinem Leben grundlegende Entscheidungen getroffen. An diesen Entscheidungen hält er durch sein ganzes Leben hindurch fest. Daran richtet er sein Leben aus und es gibt für ihn keinen Grund, das im Alter zu korrigieren oder in Frage zu stellen. Denn es hat sich bewährt. Von meiner Jugend an, Herr, bist du der Grund für meine Zuversicht. Vers 4. Die Beziehung zu Gott, der Glaube, sind ihm das Wichtigste im Leben. Das ist der Grund, das Fundament seines Lebens. Das ist seine Zuversicht. Das hat bisher durch alle Krisen, durch alle Schicksalsschläge durchgetragen. Und sein ganzes Leben kommt er nicht aus dem Staunen heraus, wie Gott ist. Und so dreht sich sein ganzes Leben um Gott. Bei all den alltäglichen Dingen, die er selbstverständlich auch getan hat, dreht sich am Ende doch sein ganzes Leben um Gott. Und er entscheidet sich und praktiziert einen Lebensstil der Anbetung und des Lobpreises. Mein Mund ist voll von deinem Lob, den ganzen Tag will ich dich rühmen. Vers 8. Und dann legt er in Vers 14 und 15 nochmal nach. Ich aber will stets nach dir Ausschau halten und will dazu beitragen, dass man dich noch mehr lobt. Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit erzählen und den ganzen Tag von deiner Hilfe berichten. In dir ist Freude in allem Leide, wäre vielleicht auch eine passende Überschrift für dieses Leben. Und dann nimmt uns der Beter noch in was mit hinein, was ich ganz spannend finde. Vers 18. Er offenbart uns so geheime Wünsche, seine Zukunftspläne, das, wonach er sich als alter Mensch noch sehen, wo er sagt, hier brennt mein Herz, hier ist meine Leidenschaft, das will ich unbedingt noch. Und er zeigt es Gott und zeigt es uns. Auch wenn ich alt bin und graue Haare habe, so lass mich nicht im Stich, Gott, dann kann ich noch, kurze Zwischenfrage, wie würdest du den Satz ergänzen? Wie würdest du für dich diesen Satz vollenden? Auch wenn ich alt bin und graue Haare habe, so lass mich nicht im Stich, Gott, dann kann ich noch lange deine Taten verkünden, Kindern und Enkeln von deiner Macht erzählen. Und wenn ich diesen Vers auf mich wirken lasse, ihn einfach lese und versuche, dem nachzuspüren, dann entdecke ich, was dieser Mensch für eine Lebensfreude hat, was für eine Kraft aus diesen Versen kommt. Er will so gerne Gott feiern. Und er wünscht sich so sehr, dass alle anderen um ihn herum diese Quelle der Freude auch entdecken. Die Quelle seiner Freude, die Quelle seiner Kraft, die Quelle seiner Zuversicht. Und vor allem sehnt er sich danach, dass die nachwachsenden Generationen das entdecken können. Ja, vielleicht sind seine Kräfte begrenzt und er kann nur noch innerhalb der Familie denken, an Kinder und Enkel. Aber an seiner Sehnsucht und an seiner Leidenschaft ändert das nichts. Drittens, du. Mit welchem Du hat der Veda es hier zu tun? In Vers 3 werden drei Bilder aufgeführt. Drei Bilder gebraucht er für dieses Du. Diese Bilder beschreiben, wie der Veda Gott in seinem Leben erlebt hat. Ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg. Und dazu kommen dann noch, weiter hinten aus dem Psalm, die Zuwendung und der Trost, die mütterliche Seite Gottes. Ja, diese Bilder sind geprägt durch die Lebenserfahrung des Psalmisten. Andere Menschen würden andere Bilder gebrauchen. Bilder sind ja nicht die Realität, sondern sie versuchen, einen Teil der Realität abzubilden, sichtbar zu machen und für uns zu anderen Menschen transportierbar zu machen. Die ersten drei Bilder, Fels, Burg, Versteck, die haben alle was von Stärke, von Schutz, von Kampf. Da liegt eine gewisse Härte drin. Die Zuwendung und der Trost, die sind eher zärtlich. Der Veda hat in seinem Leben Gott in einer unfassbaren Bandbreite erlebt. Vielleicht sogar in einer überraschend großen Bandbreite, weil Gott immer mal wieder überraschend anders ist. Der Fels bietet einen sicheren Untergrund, ein festes Fundament für das Leben. Der Fels wankt nicht im Sturm, er kommt bei Regen nicht ins Rutschen, er trotzt der Brandung. Auch David hat dieses Bild des Felsen oft gebraucht. David hat die Erfahrung gemacht, dass er sich auf Gott verlassen kann. Er hat gelernt, Gottes Wort ist zuverlässig. In Davids Leben war es so, dass er diese Berufung erlebt als Hirtenjunge, er soll einmal König sein. Und es gab für die Erfüllung dieser Berufung keine, absolut keine Perspektive. Es gab einen großen stattlichen König. Dieser König hatte Nachfahren. David hatte mit der Königsdynastie nichts zu tun. Es gab keine Perspektive. Und ein halbes Leben lang lebt David mit solch einer hervorragenden Aussage Gottes und sie erfüllt sich nicht. Sie erfüllt sich nicht. Am Anfang hat er Erfolge und es geht aufwärts in seinem Leben. Aber dann sieht es ganz anders aus. Er erlebt Verrat, Verfolgung, Flucht. Seine Familie wird hineingerissen. Er erlebt Zwangsscheidung, Schwierigkeiten, Mordanschläge. Das ist die Realität seines Lebens unter dem Zuspruch, du wirst mein König sein. Und dann wird er endlich König. In Hebron und hat nur einen Zipfel des Landes, das ihm versprochen wird. Und er muss noch mal 7 Jahre warten, bevor Gottes Versprechen tatsächlich in Erfüllung geht. Und doch hat die Zusage Gottes David immer Richtung im Leben gegeben, hat seine Entscheidungen geprägt und letztendlich gezeigt, dass sie tragfähig ist. Gottes Zusagen über unserem Leben sind ein sicherer Fels, ein festes Fundament in allen unseren Stürmen. Zu den allgemeinen Zusagen, die Gott über dem Leben seiner Kinder ausspricht, gehört: Du bist bedingungslos geliebt. Für dich und deine Schuld ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Oder: Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2 Timotheus 2,13. Oder allerdings hier eine konditionale Sache, denen, die Gott lieben, also eine Zusage, die auf die beschränkt ist, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Römer 8,28. Und Jesus sagt, nochmal Bergpredigt, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigen Boden. In allen Stürmen, in allen Widrigkeiten, an den Zusagen Gottes über meinem Leben festhalten, das ist ein sicherer Grund. Egal, was andere sagen. Und dann haben manche Menschen es auch so, dass sie für ihr persönliches Leben, so wie David hatte die persönliche Zusage, König zu werden, persönliche Zusagen über ihr Leben haben. Auch die gelten. Auch die haben Bestand, egal wie es aussieht. Weil es Gott ist, der das garantiert. Das Versteck, diesen Begriff könnte man auch mit Felskluft, Felsspalte übersetzen. Dieses Versteck, das ist ein Rückzugsort. Ein geheimer, einsamer Platz. Ein Ort, an dem ich gut aufgehoben bin, wenn es Zeit ist, allein zu sein. Allein mit Gott. Dieser Ort, an dem ich ehrlich und verletzbar sein kann. An dem ich mein Herz ausschütten kann. Ein Ort, an dem starke Leider schwach sein dürfen. Von Jesus heißt es, Lukas 5,16, Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Da ist der Zufluchtsort, die Felskluft, Wüstenlandschaft. Okay. Diese einsamen Orte, das sind Orte der Stärkung, der Zurüstung und der Heilung. Dabei geht es nicht um magische Orte. Magische Orte, das ist Aberglauben. Doch in der Stille, im Versteck, ist Gottes Stimme, leise Stimme, besser zu hören. Es gibt weniger Ablenkung. Hier zählt kein Schein, hier zählt keine Oberfläche, hier zählt nur das Sein und das Herz. Und ich möchte dieses Bild noch ein Stück weiterziehen in unsere Zeit und ich bin mir ganz sicher, der Psalmist hat da nie im Leben dran gedacht. Wenn Gott uns und wir uns ruft in die Felskluft, in diesen Zufluchtsort und wir uns dahin begegnen, dann sorgt Gott dafür, dass die Felswände um uns herum so dick sind, dass endlich Internet und Handyempfang still sind. Denn bevor die Flut der Gedanken in unserem Herzen nicht zur Ruhe gekommen ist, sind wir meistens nicht in der Lage, sind wir normalerweise nicht in der Lage, die leise Stimme Gottes zu hören. Das ist die Tragik des digitalen Zeitalters. Eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Die Burg als ein Rückzugsort, ein Fluchtort, ein Ort, an dem ich, ja, sicher bin. Und die Burg ist auch ein Ort, an dem ich nicht alleine bin. Die Burg hat eine Besatzung, da sind immer ganz viele. Starke Mauern, hohe Türme, Dächer, wo es drauf ankommt, das ist Geborgenheit. Burg, das ist kein Luxus, da gibt es nur einen beheizten Raum, aber es ist Sicherheit. Wenn ich mit meiner Kraft am Ende bin, wenn ich mich mal wieder viel zu weit rausgewagt habe, dann bietet die Burg als Rückzugsort immer noch Schutz. Zahlreiche Geschosse, Angriffe auf mein Leben prallen daran ab. David fasst diesen Gedanken von der Burg und den Gedanken des engen Verstecks im Psalm 139 in ein anderes Bild. Da schreibt er, von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Der Psalmist und David können über Gott nur staunen. Es ist so, als würde Gott das Leben, unser Leben, wie das Leben eines Babys in ein Tuch hüllen. Vielleicht guckt noch die Nase vom Baby raus in die Augen. Vielleicht sind auch die schon bedeckt. Und dann hält er dieses Kind, dieses Bündel auf dem Arm. Und wenn der Feind sich ihm nähert oder ihm entgegentritt, dann steht Gott da, fixiert den Feind und sagt, du, wenn du an mein geliebtes Kind willst, musst du erst an mir vorbei. Wir haben es vorhin gesungen, es ging mir richtig durchs Herz, dieses Bild, du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand. Das heißt doch nichts anderes, dieses Bild, Gott steht da, hält die Hände zusammen und unser kleines Leben können wir reinlegen und er schließt uns ein in seine Hände und wir sind sicher. Ich berge mich in deiner Hand. Super. Es ist doch kein Wunder, dass der Psalmist sich für ein Leben der Anbetung entschieden hat. Wie könnte man anders? Und auf seine rhetorische Frage, Gott, wer ist wie du? Gibt es nur eine Antwort. Keiner. Da ist keiner. Da ist nur der eine. Und ja, selbstverständlich will er auch seinen Kindern und seinen Enkeln von diesem großartigen Gott erzählen. Er will erzählen von diesem Schatz im Acker, diesem Felsen in der Brandung, dem festen Fundament für das Leben, dem sicheren Versteck, der starken Burg, dem unfassbar starken Gott, der tröstet, wie eine Mutter tröstet. Was für ein Gott. Amen.